Meine Reisen in die Vergangenheit. Ein Podcast von Sabine Weiß. Mein Name ist Sabine Weiß. Ich bin Schriftstellerin und lade euch ein, mit mir in die Vergangenheit zu reisen. Heute geht es um die Schlacht von Altenesch vom 27. Mai 1234. Diese Schlacht markiert das Ende des Kreuzzugs gegen die Stedinger. Dabei handelt es sich wohl um den einzigen Kreuzzug auf deutschem Boden. Ich habe mich vor allem damit beschäftigt, weil der Stedinger Krieg in meinem historischen Roman »Der Chirurg und die Spielfrau« vorkommt. Zur geografischen Einordnung: Altenesch liegt heute im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen. Die Kreuzzüge sind eines der blutigsten und zugleich faszinierendsten Kapitel des Mittelalters. Zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert waren die Kreuzzüge eine Massenbewegung, die breite Volksschichten erfasste, vom Kaiser bis zum Kind, und eine enorme Anzahl an Menschenleben kostete. Allerdings denken wir bei Kreuzzügen vor allem an die Feldzüge der Kreuzfahrer ans Heilige Land, die die Eroberung Jerusalems zum Ziel hatten. Dass es auch in unserem Land einen Kreuzzug gegeben hat, wissen die wenigsten. Beginnen wir mit einer Klärung der Grundlagen. Zunächst einmal wurde der Begriff Kreuzzug überhaupt erst seit dem frühen 13. Jahrhundert verwendet. Frühe Kreuzfahrer sagten, sie hätten das Kreuz genommen oder wären auf einer bewaffneten Pilgerfahrt. Sie bezogen sich auf das Jesuswort aus Lukas 9,23. Ich zitiere: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Als Symbol ihrer Berufung hefteten sie sich ein Kreuz, meist aus Stoff, an die Kleidung. Auslöser für den ersten Kreuzzug war die Einnahme von Jerusalem durch die türkischen Seldschuken im Jahr 1071. Die heilige Stadt war damals schon lange ein beliebter Wallfahrtsort, durch diese Eroberung aber nicht mehr uneingeschränkt zugänglich. Nach langen Streitereien rief Papst Urban II. 1095 die Christen zur Befreiung des Heiligen Landes auf. Allen, die den Ruf folgten, wurde der Ablass, also die Vergebung ihrer Sünden, zugesagt. Der Schlachtruf »Gott will es« verbreitete sich rasch. Bereits ein Jahr später zogen Tausende los, ganze Ortschaften wurden entvölkert. Dieser Volkskreuzzug oder Bauernkreuzzug war ein Vorläufer des ersten Kreuzzugs, der ebenfalls im Jahr 1096 begann und der später mit der Einnahme Jerusalems und einem Blutbad endete. Darauf folgten 7 weitere Orientkreuzzüge. Als Kreuzzüge werden darüber hinaus die etwa 50 Eroberungsfeldzüge gegen die Heiden im Baltikum und gegen die Hussiten bezeichnet. Die sogenannten Heidenfahrten in den Osten sind übrigens ein Thema in meinen historischen Romanen »Die Perlenfischerin« und »Die Feinde der Hansetochter«. Als letzter Kreuzzug gilt in der geschichtlichen Forschung der Feldzug gegen das Osmanische Reich in den Jahren 1443 und 1444. Kreuzzüge durften übrigens nur gegen Heiden geführt werden. Auch in dieser Hinsicht war der Feldzug gegen die Stedinger eine Besonderheit, denn die Stedinger waren Christen. Wie passen denn nun die Stedinger in diese Kreuzzugsgeschichte? Und wer waren die Stedinger überhaupt? Stedingen oder Stedinger Land wird ein Landstrich in der Wesermarsch genannt, der sich zu beiden Seiten der Weser nördlich von Bremen erstreckt. Teile dieses Marschlandes wurden im 12. Jahrhundert an Siedler, vielfach Friesen, übergeben, um es einzudeichen, es zu entwässern und damit urbar zu machen. Für ihre Arbeit wurde diesen Stedingern oder Uferbewohnern, wie sich die Bauern nannten, zugesagt, dass sie weitreichende Freiheiten genießen durften und niedrige Abgaben leisten mussten. So wurde Stedingen zu einer der wohlhabenden Bauernrepubliken. Dem zuständigen Bremer Bischof waren diese unabhängigen und reichen Stedinger ein Dorn im Auge. Immer wieder wollte er sie zwingen, höhere Abgaben zu leisten. Bereits ab 1204 kam es deshalb zu Aufständen und kriegerischen Handlungen. Noch waren die Stedinger aber anerkannt und respektiert. Kaiser Friedrich II. Lobte sie sogar, weil sie ihm und dem Deutschen Orden bei seinem Kreuzzug ins Heilige Land so tatkräftige Hilfe geleistet hatten. Auch dem Bremer Erzbischof erwiesen die Stedinger 1217 bei seinem Einzug in die Bischofsstadt wieder die Ehre. Unter dem Bremer Erzbischof Gerhard II. Eskalierte jedoch der Streit. Der Bischof hatte bereits 1227 bei der Schlacht bei Bornhöved in Schleswig-Holstein gegen den dänischen König Kampferfahrung gesammelt. Doch dann überfiel der Bruder des Erzbischofs, Hermann Graf zur Lippe, am Weihnachtstag 1229 Weststedingen. Im unwegsamen Sumpf und zwischen den vielen Wasserwegen waren die Einheimischen gegenüber den feindlichen Rittern im Vorteil. Hermann zur Lippe wurde bei Hasberge besiegt und getötet. Und der Erzbischof schwor möglicherweise, seinen Bruder zu rächen. Dafür war ihm jedes Mittel recht. Bereits 1230 erklärte Gerhard II. Die Stedinger zu Ketzern. Er warf ihnen vor, Kirchen und Klöster beraubt und verbrannt, Priester und Mönche getötet und mit Wachsbildern heidnische Zauber getrieben zu haben. Papst Gregor IX. Gab dem Drängen des Bremer Erzbischofs nach und gestattete diesem 1232 zunächst unter Einschränkungen und 1233 vollkommen die Verkündigung eines großen Kreuzzugablasses. Dieser offizielle Aufruf stellte den Kampf gegen die Stedinger einer Kreuzfahrt ins Heilige Land gleich. Auch hier wurde den Kämpfern also alle Sünden erlassen. Kampferprobte Ritter zogen in die Wesermarsch, zumal auch Kaiser Friedrich II. Die Reichsacht, also eine harte Strafe, über die widerspenstigen Marschbauern verhängt hatte. Die Stedinger wehrten sich. 1233 bedrohten sie Bremen gemeinsam mit Herzog Otto von Braunschweig-Lüneburg. Wenig später verbündete sich der Bremer Rat jedoch mit dem Erzbischof und den Grafen von Oldenburg und Stotel gegen die Stedinger. Der Erzbischof hatte sich die Unterstützung der Bremer gegen die Zusicherung einer erheblichen Erweiterung ihrer Rechte erkauft. Offenbar vertrauten aber auch die Bremer dem Erzbischof nicht, denn sie ließen sich die Abmachungen von 100 Zeugen, darunter Grafen und Edelleute, beeiden. Tatsächlich wollte sich der Erzbischof nach dem Sieg nicht mehr an seine Zusagen erinnern, sodass die Stadt ihre ausstehenden Rechte bei Papst Gregor einklagen musste. Immer mehr Kreuzritter fanden sich nun in Niedersachsen ein, darunter auch höhere Adelige wie Herzog Heinrich von Brabant, der bei dem Feldzug die Führung übernahm. Am 27. Mai 1234 besiegte ein Heer aus Kreuzfahrern vom Niederrhein und aus den Niederlanden, sowie Kämpfern aus Bremen und Oldenburg die Stedinger vernichtend bei Altenesch. Etwa 2000 Stedinger unter ihren Anführern Tammo von Huntorp, Detmar Tombdike und Beuko von Badenfleth standen rund 8000 Kreuzrittern gegenüber. Der Chronist Albert von Stade berichtete, dass die Geistlichkeit am Rande des Schlachtfelds die Kämpfer mit Gesängen anfeuerte. Beispielsweise sollen sie den Choral »Mitten im Leben sind wir im Tod« und andere Klagelieder gesungen haben. Ich zitiere aus der Chronik Alberts. Kein Verzug, jene Toren und Bösewichter schwanden in ihren Gedanken dahin, weil sie von dem Heere des Herrn unterdrückt wurden, von Lanzen durchbohrt, von Schwertern getroffen, von den Füßen der Pferde zertreten. Und so stark kam die Hand des Herrn über sie, dass in kurzer Zeit 6000 derselben zugrunde gingen. Wie aufmerksame Zuhörer bemerkt haben, gehen die Angaben der Zahlen der Kämpfenden auseinander. Das ist aber für die damaligen Chroniken durchaus üblich. Genau werden wir es wohl nie wissen. Eine Miniatur in der sächsischen Weltchronik und auch spätere Überlieferungen legten nahe, dass die Stedinger einfache Landleute waren. Dass die Kreuzritter also einem Heer von Bauern gegenübergestanden hatten. Das kann jedoch kaum der Wahrheit entsprechen. Denn wenn man daran denkt, wie Kaiser Friedrich II. Die Kampfeskraft der Stedinger bei den Kreuzzügen ins Heilige Land gelobt hat. Noch bis ins 16. Jahrhundert fanden in Bremen am Jahrestag der Schlacht bei Altenesch eine prächtige Gedächtnisfeier mit Festgottesdienst, feierliche Prozessionen und Verkündigungen eines 20-tägigen Ablasses statt. Aber sind die Stedinger eigentlich nach damaligem Kirchenrecht zu Recht als Ketzer verurteilt worden? Sicher ist, dass allenfalls die Missachtung der kirchlichen Schlüsselgewalt heresieverdächtig war, wohingegen die überwiegende Mehrzahl der vorgebrachten Anklagepunkte, zum Beispiel Gefangennahme und Tötung von Klerikern, Verwüstung von Kirchen und Klöstern, Meineide, Hostienfrevel, abergläubische Praktiken, entweder unbewiesene Unterstellungen oder zumindest maßlose Übertreibungen waren, die zudem in den meisten Fällen nicht dem Ketzerverdacht unterlagen. Alles in allem waren die Stedinger wohl keine schlechteren Christen als ihre bäuerlichen Standesgenossen in anderen Gegenden Deutschlands, urteilt Dirk Hägermann in Bremer Kirchengeschichte. Der Vorwurf war also lediglich eine Waffe des Erzbischofs, um die rebellischen Stedinger wirkungsvoller bekämpfen zu können. Der Wahlspruch der Friesen, lever tot als Slav, also lieber tot als Sklave, der den Stedingern zugeschrieben wird, taucht übrigens erst 1653 zum ersten Mal auf. Er kann also in Wahrheit mit der Schlacht von Altenesch nichts zu tun haben. So legte der Dichter Detlef von Lilienkron und der Sylterchronist Christian Peter Hansen sie dem rebellischen Fischer Peder Lüng in den Mund. Später instrumentalisierten die Nationalsozialisten den Freiheitskampf der Stedinger. Zum 700. Jahrestag machte sich der Gauleiter Karl Röver für eine Spielstätte auf dem Burgholzberg stark, die sogenannte Stedingsehre, auf der vor Nazi-Größen und zehntausenden Besuchern des Stedinge von August Hinrichs aufgeführt wurde. Die bereits 1229 geweihte St. Galluskirche steht noch heute an dem früheren Schlachtfeld. Ein gusseiserner Obelisk erinnert an der Landstraße 875 in Lemwerder-Altenesch an die Schlacht, das sogenannte St. Veits-Denkmal. Der Heimatverein Altenesch e.V. pflegt heutzutage die Erinnerung an die Schlacht. In meinem historischen Roman »Der Chirurg und die Spielfrau« haben mein Chirurg Tonis und meine Spielfrau Elena mit dem Bremer Erzbischof zu tun und Tonis muss mit ihm in die Schlacht von Altenesch ziehen. Meine Romanfigur hat in dem sogenannten »Chirurgen von der Weser« einen wahren Kern, der mit dem Hof Ottos von Braunschweig-Lüneburg verbunden war. Doch das ist Thema zweier früherer Podcast-Folgen. Hört doch mal rein, wenn es euch interessiert. Bis dahin, bleibt gesund und habt immer Musik im Herzen. Eure Sabine Weiß.